Ja, guten Morgen. Ich freue mich, dass wir miteinander Gottesdienst feiern können und weitermachen können in der Predigtreihe, zu der ja Elisabeth gerade eben schon einige Gedanken gesagt hat. Ein neuer Blick, damit ich nicht auf der Strecke bleibe. Mich hat das angesprochen, vielleicht hat es der ein oder andere schon gemerkt. Ich habe mich da inspirieren lassen von einer Predigtreihe, die jemand anders gehalten hat. Röne Christen in der Kirche im Prisma gehalten hat, habe den Flyer übernommen, habe aber die Predigtreihe angepasst. Mich hat es angesprochen, als ich eine Predigt von ihm dazu gehört habe, zu Hebräer 12, Vers 1 bis 3, habe gedacht, ja, das ist eine Botschaft, die wir auch brauchen, die wir auch für unser Leben brauchen. Denn wir kennen das ja, dass es Entmutigung gibt. Wir kennen das ja vielleicht, dass wir Ausdauer brauchen in unterschiedlichen Lebensbereichen. Elisabeth hat das angesprochen. Ein Bereich ist gute Vorsätze fürs neue Jahr, wo wir Ausdauer brauchen, wo wir Spannkraft brauchen, nicht nur Vorsätze, sondern vielleicht auch einen Plan oder eine Strategie. Und wo vielleicht der ein oder andere merkt, eigentlich trete ich auf der Stelle jedes Jahr, zumindest kenne ich das aus meinem Leben, jedes Jahr nimmt man sich Ähnliches vor und man fragt sich, ja, wo bin ich denn? Oder vielleicht kennt ihr das aus eurem Glaubensleben. Auch im Glaubensleben gibt es ja Entmutigung, gibt es Stillstand, gibt es Momente, wo man denkt, ja, das sind so große Verheißungen und eigentlich bewegt sich nichts nach vorne. Ich habe gedacht, jetzt mit Jesus wird alles besser. Und irgendwie wird alles schlimmer. Ich habe nichts mehr im Griff. Ich werde nicht automatisch disziplinierter. Ich werde nicht automatisch geduldiger mit meinen Kindern, mit meinem Ehepartner, mit meinen Freunden. Ich werde nicht automatisch besser in der Schule. Ich werde nicht automatisch erfolgreicher. Am Ende des Monats ist immer noch zu viel Monat und zu wenig Geld übrig. So viele Themen, wo wir vielleicht gedacht haben, ja, der Glaube, der führt uns doch in eine neue Wirklichkeit. Mit Jesus unterwegs zu sein, heißt ja Verbindung zu einer neuen Dimension zu haben. Und vielleicht gibt's dann Momente, wo wir gerne entmutigt aufgeben würden. Und diese vier Gottesdienste, die jedes Mal sich mit dem Hebräer 12, Vers 1 bis 3 beschäftigen, sind der Versuch, dieses eine Thema aus unterschiedlichen Perspektiven anzugehen. Sind der Versuch, diesen Text nicht in einer Predigt schnell abzuhandeln und zu sagen, ja, gute Predigt, sondern auch einzusteigen, stehen zu bleiben, zu prüfen, wo bin ich da, mache ich das? Und das Spannende, was ich bei Hebräer 12, Vers 1 bis 3 fand, war, als ich das gelesen habe, als ich die Predigt gehört habe, als ich mir dann selber Gedanken gemacht habe, wie möchte ich selber darüber predigen. Ich übernehme ja nicht einfach nur Predigten, sondern alle Predigten sind selber von mir erarbeitet. Aber so dieser Gedanke in Hebräer 12, Vers 3, wenn ihr also in der Gefahr steht, müde zu werden, wenn ihr euch das vor Augen haltet, werdet ihr nicht den Mut verlieren. Dieses Anliegen von Hebräer 12, uns zu helfen in den Schwierigkeiten des Alltags, in den Herausforderungen unseres Glaubenslebens, im Umgang mit den Verheißungen und Zusagen Gottes, nicht den Mut zu verlieren. Das fand ich so bewegend und berührend, denn ich glaube, das brauchen wir ja, persönlich und auch als Gemeinde. Das brauchen wir, dass wir nicht müde werden, nicht die Hoffnung aufgeben. Nicht einfach sagen, jetzt lasse ich das alles bleiben. Jetzt probiere ich es gar nicht mehr. Jetzt gehe ich die Nöte und Probleme meines Lebens, meine Erziehungsfragen, meine Ehefragen, meine Disziplinfragen, meine geistlichen Wachstumsfragen, gehe ich gar nicht erst mehr an. Nicht stehen zu bleiben, sondern weiterzugehen, trotz der Schwierigkeiten. Und das, was ich versucht habe, ist in der ersten Predigt uns zu helfen, einen Einstieg in diesen Text zu finden. Und ich möchte ihn heute mal komplett lesen und dann noch mal ein bisschen zusammenfassen, was mir in der letzten Predigt wichtig war. Also in Hebräer 12, Vers 1 bis 3 heißt es, wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Deshalb wollen auch wir, wie Läufer bei einem Wettkampf, mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt, und unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich, und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Wenn ihr also in der Gefahr steht, müde zu werden, dann denkt an Jesus. Wie sehr wurde er von sündigen Menschen angefeindet und wie geduldig hat er alles ertragen. Wenn ihr euch das vor Augen haltet, werdet ihr nicht den Mut verlieren. Ein neuer Blick. Wir machen 4 Gottesdienste. Beim ersten Gottesdienst ging es eigentlich um eine Blickweise, nämlich um Hinschauen. Es ging um das Hinschauen auf Jesus. Das ist so der erste Blick, den Hebräer 12, 1 bis 3 uns lehren möchte. Hinschauen, auf Jesus schauen. Und damit meint der Hebräerbrief kein Leben als ein Hans Guck in die Luft. Kein Wegschauen von Problemen und Nöten. Im Gegenteil. Hebräer 12 zeigt uns ja recht deutlich, dass es Probleme gibt. Wie sehr wurde selbst Jesus von sündigen Menschen angefeindet. Es spricht davon, dass wir an einem Kampf sind, dass wir an einem Wettkampf teilhaben, dass wir einen aufgetragenen Kampf haben. Es geht nicht darum, wie ein Hans Guck in die Luft durch die Gegend zu laufen und zu denken, alles wird gut und dann ins Wasser zu fallen oder hinzufallen. Sondern es geht darum, auf die Wirklichkeit Jesu Christi zu schauen. Und dabei geht es nicht um eine abstrakte, theoretische Person, sondern es geht um unser Gegenüber. Es geht um den, der Hebräerbrief sagt es, deshalb wollen auch wir unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Wenn ihr also in der Gefahr steht, müde zu werden, dann denkt an Jesus. Im Kampf des Glaubens, in den Herausforderungen unseres Alltags, und es gibt ja kein Thema, es gibt als Christ kein Thema, was ich losgelöst von Jesus Christus betrachten darf und sollte. Denn er ist ja Teil meines Lebens geworden. Wir laden ja ein, als Christen den Glauben nicht nur als Programm zu leben, sondern als persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Wir geben Jesus Christus nicht unseren Sonntagmorgen hin, sondern wir geben ihm unser Leben hin. Und jetzt gibt's auf einmal kein Thema mehr. Nicht mein Gewicht, nicht mein Kontostand, nicht meine Zukunft, nicht meinen Streit oder mein Unfrieden in der Partnerschaft, nicht die Wirklichkeit des Todes, nicht meine Einsamkeit oder meine Depression, nicht meine Suche nach Arbeitsstelle, nicht mein Vorankommen im Beruf, mein Besserwerden, meine Karriereplanung, kein Bereich meines Lebens, der auf einmal losgelöst von Jesus Christus zu betrachten wäre. Sondern mein ganzes Leben habe ich Jesus gegeben. Lebensübergabe heißt es in unserem frommen Jargon, Bekehrung. Lebensübergabe, Hingabe. Das heißt, alle Bereiche meines Lebens stehen Jesus Christus offen und werden von ihm geprägt. Und deshalb ist es so wichtig, dass ich lerne in meinem Leben auf Jesus zu schauen. Dass ich hinschaue und erkenne, er ist der Anfänger meines Glaubens. Das haben wir jetzt beim letzten Mal angeschaut. Er ist der Wegbereiter des Glaubens. Er ist es, der auf mich zugekommen ist. Er ist es, der mir den Weg bereitet hat. Er ist es, der die Tür aufgestoßen hat zum Himmel. Nicht ich habe sie von außen aufgebrochen, sondern er kommt mit ausgestreckter Hand mir entgegen. Mit ihm fängt alles an. Er lädt mich ein, mein Leben in seine Hand zu legen. Nicht erst ich beanspruche, dass er Teil meines Lebens wird, sondern er kommt und sagt, gib mir dein Leben. Das heißt, hinschauen auf Jesus, erkennen, hey, Jesus ist da. Jesus hat was begonnen in meinem Leben. Er hat es begonnen, nicht ich mit meiner Leistung, mit meinen Vorsätzen, mit meiner Kraft, Und dann das Zweite, er ist auch der ans Ziel vorausgelaufen. Er ist der, der schon dort ist, wo wir eines Tages hinkommen. Er ist der Vollender unseres Glaubens. Auch jetzt ist es nicht so, wie vielleicht im Fitnessstudio. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal im Fitnessstudio war. Ich habe das mir ab und zu mal vorgenommen. Ich hatte eine Zeit lang auch ein Abonnement, nicht hier, weil ich hier keins in der Nähe habe. In Heiden, wo wir gewohnt haben, war das so, dass ich praktisch über den Hof laufen konnte und da war ein Fitnessstudio. Und ich habe immer gedacht, ja, wenn das so in der Nähe ist, dann klappt das und dann zahlt man mal das Abonnement. Und dann merkt man, Ausdauer kostet. Ja? Also nettes Geld, sondern Disziplin, dran zu bleiben. Und dann am Anfang hat man dann so einen Instruktor, der einem erklärt, ja, was ist das Ziel, ja, Kraft oder Ausdauer, ja, beides und abnehmen und was weiß ich. Und dann macht er einen Trainingsplan und dann kommt man eigentlich jedes Mal, der Trainer ist da, sagt, hallo, schön, dass du da bist, und dann geht man alleine an die Geräte und wirkt sich da einen ab. Und man muss immer, kommt dann immer halt mit einem schlechten Gewissen alle zwei Wochen oder alle viel zu wenig, oder eigentlich müsste man zweimal die Woche kommen, und es hat schon was gebracht. Aber versteht ihr, was ich meine? So ist Christsein nicht. Es ist nicht so, dass der Trainer Jesus Christus kommt und sagt, da hast dein Päckli Glaube, dein Päckli Kraft und jetzt mach was draus. Jetzt will ich sehen, dass du da ackerst, sondern er ist der Vollender unseres Glaubens. Er ist es der, der alles vorbereitet hat, was wir tun sollen. Er ist nicht einfach weg, er ist da. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir lernen, hinschauen auf Jesus. Was tun, damit ich nicht entmutigt aufgebe? Die erste Antwort ist, hinschauen. Jesus ins Auge fassen, zu erkennen, hey, auch bei Jesus war das nicht so, dass er durch seine Beziehung zum Vater im Himmel, Jesus hatte ja unbegrenzten Zugang zu Kraft und Majestät und Herrlichkeit. Er konnte Kranke gesund machen und trotzdem ist auch Jesus mit den Schwierigkeiten und Problemen dieser Welt konfrontiert worden. Er war nicht Superman. Er hatte auch kein Hoverboard, vielleicht erinnert ihr euch an die Predigt, so 5 Zentimeter über dem Boden geschwebt. Nein, er wurde auch enttäuscht. Ihn haben Leute verlassen. Engste Freunde haben gesagt, nein, das ist mir zu viel. Da habe ich keine Lust drauf. Ich habe gedacht, du machst da für uns eine tolle Show. Machst ein bisschen Römer-Vertreiben-Programm. Und du erzählst uns da was ganz anderes. Darauf habe ich keine Lust. Sind sie wieder weggegangen. Die Massen haben ihm zugejubelt und am Ende hängt er einsam am Kreuz. Ausgangspunkt, weil die religiöse Elite ihn nicht duldet, weil sie neidisch sind. Und sein eigener Freund Judas hat ihn verraten. Einer seiner engsten Mitarbeiter. Nein, Jesus war nicht den Schwierigkeiten dieser Welt enthoben. Er hat gelitten wie wir. Er versteht uns. Und deswegen ist es wichtig, dass wir in den Anstrengungen unseres Lebens hinschauen auf Jesus. Und jetzt taucht ja in unserem Text auch die Frage mit der Ausdauer auf. Deshalb wollen auch wir, wie Läufer bei einem Wettkampf, mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Und wenn man den Text mal ernst nimmt, dann ist das hier unten so das große Ziel. Hier unten heißt es, wenn ihr euch das alles vor Augen haltet, werdet ihr nicht den Mut verlieren. Das ist so die Zusammenfassung von diesem Text. Das ist das Motto dieser Predigtreihe. Einen neuen Blick, damit ich nicht auf der Strecke bleibe. Aber da oben sind ja die Sachen aufgedröselt, was da gemeint ist. Und da ist die Rede davon, dass wir von einer großen Schar von Zeugen umgeben sind. Wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben. Und deshalb wollen auch wir, wie Läufer bei einem Wettkampf, mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Also wir merken, das Leben wird dort mit einem Wettkampf verglichen. Es war für die Leute damals ja nichts Neues, auch wenn sie keine Fernsehübertragung hatten, kannten sie Wettkämpfe, Olympia, Griechenland. Soweit ist Israel davon ja auch nicht entfernt. Und man wusste, dass es für einen Kämpfer bedeutet, dass er Ausdauertraining macht. Ja, aber was kann uns denn nach, laut Hebräerbrief zur Ausdauer verhelfen? Ja, wenn wir erkennen, dass wir von einer großen Schar von Zeugen umgeben sind. Und welche Zeugen meint der Hebräerbrief da? Wenn man Hebräer 11 liest, dann werden ganz viele Namen da. Und die erste Antwort, die ich sozusagen auf die Frage gebe, wie trainiere ich meine Ausdauer, ist Umschauen. Also das ist die zweite Blickrichtung in dieser Predigtreihe. Die erste ist Hinschauen auf Jesus. Und das zweite, was der Hebräerbrief uns sagt, ist, schau dich mal um. Du bist umgeben von einer Menge von Zeugen. Und ich finde dieses noch wichtig, das sind Zeugen. Das sind nicht Zuschauer, die in einem Stadion sitzen und mir applaudieren, wenn ich etwas richtig mache, sondern diese große Schar, diese Wolke von Zeugen, wie es in der Lutherbibel heißt, diese Schar, die hat eine Botschaft für mich. Die haben ja was zu sagen, das sind ja Zeugen. Zeugen haben eine Aussage zu machen. Die wollen mir weiterhelfen, indem sie mir was sagen. Und das sind keine Kampfrichter, die sagen, gut gemacht, schlecht gemacht. So wie wir es aus den Zirkus, aus den Wettkämpfen in den Arenen kennen, oder wo dann in unseren Filmen Gladiatoren gegeneinander kämpfen und dann kommt der Kaiser oder der mächtigste Mann in dem Runde, der darf dann über Leben oder Tod entscheiden. Das sind sie auch nicht. Sie sind nicht Kampfrichter, sie sind nicht Zuschauer, sondern sie sind Zeugen. Von wem redet der Hebräerbrief da? Dafür müssten wir jetzt miteinander das ganze Kapitel 11 lesen. Und ich habe euch mal die Leute aufgeschrieben, die in Hebräer 11 genannt sind. Da ist die Rede von Abel, von Henoch, von Noah, von Abraham, Isaak, Jakob, Josef und Mose. Und dann zählt er weiter auch auf das Volk Israel, die Prostituierte Rahab, Gideon, Barak, Simson, Jiftach, David, Samuel und die Propheten. Und diese Menschen, sagt er, diese Menschen des alten Bundes bilden diese große Schar von Zeugen. Die sind namentlich genannt. Und natürlich sagt er, ich könnte noch viel, viel mehr nennen. Die Zeit wird gar nicht dazu reichen. Er sagt in Vers 11, Vers 32, wie viele andere Beispiele wären noch zu nennen? Die Zeit fehlt mir. Und dann, um auf Gideon und Barak und Simson einzugehen und so weiter. Aber diese Beispiele, Abel, Henoch, Noah, Abraham, Isaak, Jakob, Josef, Mose, Volk Israel, Rahab, die werden im Detail behandelt. Und er sagt, da gibt es eine große Schar von Zeugen und die hat eine Botschaft für dich. Und was ist denn diese Botschaft dieser Zeugen? Wenn wir auf unser Leben schauen, auf unser Glaubensleben schauen, wenn wir uns überlegen, wie kann ich durchhalten? Wie kann ich mit Jesus durch meine Probleme gehen? Wie kann mir Jesus helfen in meinen Problemen? Was ist dann die Botschaft dieser Zeugen? Was sagen diese Zeugen, die uns umgeben? Die erste Botschaft, die sie sagen, ist, sie sagen, dieser Gott, an den du glaubst, ist glaubwürdig, vertrauenswürdig und zuverlässig. Sie stehen mit ihrem Leben, mit dem, was Gott in ihrem Leben getan hat, dafür ein, dass Gott uns nicht an der ausgestreckten Hand verhungern lässt. Sie sagen uns, dieser Gott, auf den du baust, in Jesus Christus, dieser Gott meint es gut mit dir, der hat was vor, der hat einen Plan, der lässt dich nicht einfach sitzen, der macht dir keine großen Versprechungen und hält sie dann nicht, sondern er ist glaub- und vertrauenswürdig. Ja, das Beispiel von Noah wird im Hebräerbrief genannt, ja, der baut ein Schiff, wo es überhaupt keinen Hafen gab. Er baut eine Werft auf trockenem Land, weil Gott ihm das gesagt hat und sein Vertrauen wurde belohnt. Oder das Beispiel von Abraham. Die Frage ist ja, wie kann das sein, dass Abraham dem Gebot Gottes nachkommt und seinen Sohn Isaak opfern will, ein Menschenopfer? Ja, und der Hebräerbrief sagt, ja, Abraham macht es, weil er davon überzeugt war, dass dieser Gott auch Tote zum Leben erwecken kann. Abraham sagt eigentlich, weißt du, auch wenn du das, was Gott dir sagt, nicht immer verstehst, tu es trotzdem. Gehorche ihm. Tu das, was Gott dir sagt, denn darauf liegt Segen. Das habe ich erlebt. Mir hat Gott gesagt, ich soll in ein Land gehen, ich soll mein Vaterland verlassen, ich soll meine Altersvorsorge verlassen, meine Heimat verlassen, meine Sozialversicherung. Ich soll mich im Alter nochmal auf den Weg machen und er wird mich in ein neues Land führen. Und ich wusste, als ich losgelaufen bin, nicht, wohin es geht. Ich hatte kein TomTom. Ich hatte keinen Reiseplan, keinen Reiseführer, kein Google Maps. Sondern Gott hat mich geführt. Und auf einmal hat er gesagt, da, das Land will ich dir geben. Und Abraham sagt uns, auf diesen Gott kannst du dich verlassen, auch wenn du ihn nicht verstehst. Auch wenn es so scheint, er sei ferne, er ist es nicht, er ist da. Oder das Volk Israel, als es das gelobte Land eingenommen hat. Wir wissen ja, sie sind eigentlich wenige Jahre nach dem Auszug aus Ägypten, standen sie an den Grenzen des verheißenen Landes. Und dann haben sie die großen Städte gesehen, die großen Mauern, die tüchtigen Krieger, die großen Menschen haben gesagt, oh, da kann uns niemand helfen, wir sind untergegangen. Sind wieder ans Zweifeln gekommen, nur zwei dieser 12 Botschafter, Josua und Kaleb, haben gesagt, wenn Gott das will, dann schaffen wir das. Und aufgrund dieses Unglaubens, dass das ganze Volk, bis auf zwei, nicht das Gott zugetraut hat, haben sie nochmal 40 Jahre durch die Wüste gemusst. Und am Ende erleben sie, und davon spricht zum Beispiel Hebräer 11, am Ende erleben sie, dass die Mauern von Jericho fallen. Wie kam es, dass die Mauern von Jericho einstürzen? Der Grund dafür war der Glaube der Israeliten, denn auf Gottes Befehl hin waren sie 7 Tage lang um die Stadt gezogen. Ist auch was, gell? Wenn ich heute kommen würde und sagen, wir machen Evangelisation, wir gehen nach Wollerau und marschieren 10-mal um den Korb rum und am Sonntag rufen wir zur Entscheidung auf. Da würden alle sagen, hey, du, wir sind in der FEG, oder? Wir sind FEG. Wir machen Bibeltage. Ich meine, die haben wahrscheinlich auch gewusst, dass man eine Stadt nicht dadurch einnimmt, dass man 10-mal um sie rum, 7-mal um sie rumläuft. Die hatten auch Kriege geführt. Und trotzdem haben sie es gemacht, weil Gott ihnen das gesagt hat. Und all diese Zeugen, all diese Menschen, wir könnten in die Details gehen, von David oder von Samuel oder von den Propheten. All diese Menschen haben erlebt, Gott ist vertrauenswürdig. Gott ist glaubwürdig. Und es ist nicht nur so, dass sie uns dieses Zeugnis geben, sondern Gott auch ihr Leben bestätigt. Gott hat ihnen Zeugnis gegeben. Wir lesen am Ende von Hebräer 11, lesen wir, ihnen allen stellt Gott aufgrund ihres Glaubens ein gutes Zeugnis aus. Und doch haben sie die endgültige Erfüllung dessen, was er ihnen zugesagt hatte, nicht erlebt. Gott hat für unsere Zeit etwas vorgesehen, was besser ist als alle frühere. Und deshalb können sie erst zusammen mit uns die Vollkommenheit erreichen. Also was kann unsere Ausdauer stärken? Umschauen. Wir erkennen in dem Leben der Menschen, die gelebt haben, mit Gott gelebt haben, Gott ist vertrauenswürdig. Auch wenn es schwierig wird, auch wenn es herausfordernd ist, es ist gut, wenn wir mit ihm unterwegs sind. Es lohnt sich nicht aufzugeben, sondern dran zu bleiben, zu gehorchen. Aber was sagen sie uns da noch? Wenn ich das richtig verstehe, Hebräer 11, Vers 39 bis 40, sagen sie, wisst ihr was, ihr seid viel besser dran, sagen sie uns. Ihr seid viel besser dran, wir haben ja darauf gewartet, dass es eintrifft, wovon die Propheten reden. Wir haben doch darauf gewartet, dass dieser Messias kommt. Wir haben das ja alles gar nicht erlebt, wir haben nur ein bisschen was gerochen. Den Anfang gesehen. Abraham hat ja gar nicht erlebt, dass sein Volk das ganze Land eingenommen hat. Abraham ist ja dann irgendwann gestorben. Erst nachdem die 12 Söhne von Jakob nach Ägypten ausgezogen sind und aus Ägypten dann zurückkommen, da war das doch ein Volk, unzählbar, Sterne am Himmel, diese Verheißung. Abraham hat ihn nur einen kleinen Vorgeschmack erlebt. Er hat auch nicht erlebt, dass durch ihn die ganze Erde gesegnet wird. Das dürfen wir erleben. Wir dürfen das erleben. Und jetzt kommt der Hebräerbrief und macht etwas Krasses. Und das ist nicht Unglaube. Sondern der Hebräerbrief sagt an einigen Stellen, und gerade an dieser Stelle auch, er sagt, ihr habt es besser. Es gibt einen besseren Bund. Das, was Jesus euch gibt, ist ja viel besser. Sagt der Hebräerbrief zum Beispiel über die Opfer. Über die Tieropfer, die dargebracht wurden im Alten Testament und an die sie sich punktgenau zu halten hatten. Und dann sagt der Hebräerbrief auf einmal, ja wisst ihr, das Blut von Böcken und Stieren, das kann keine Sünden wegnehmen. Das alles wurde nur gemacht, um auf Jesus Christus hinzuweisen. Er hat endgültig Sünde, Tod und Teufel besiegt. Er ist das wirksame Opfer. Er sagt nicht, der Hebräerbrief sagt nicht, das war ja alles Chabis. Er sagt nicht, das Gesetz ist völlig untauglich oder schlecht. Da herrscht ja auch ganz oft eine Verwirrung in unseren christlichen Kreisen, wenn wir zum Beispiel über Gesetzlichkeit reden. Was wir mit Gesetzlichkeit meinen, ist eigentlich, dass Christen kommen, irgendwelche Regeln aufstellen, von denen sie meinen, Gott würde meinen, sie seien verbindlich. Ihr erinnert euch vielleicht das Tanzen oder so. Oder gewisse Kleidervorschriften, die wir aufstellen und sagen, so muss ein Christ sein. Und dann messen wir alle anderen daran. Das ist Gesetzlichkeit. Das Alte Testament war nie gesetzlich. Der alte Bund mit dem Volk Israel war nie gesetzlich. Was sie hatten, ein Gesetz bekommen. Das Volk Israel hat von Gott ein Gesetz bekommen. Dass dieses Volk am Sinai wurde darauf verpflichtet, so zu handeln, so diesen Staat zu organisieren. Niemals heißt es in der Bibel, dass dieses Gesetz schlecht war. Aber es heißt, dass es zu einem Ende gekommen ist. Dass die alte Ordnung mit dem Tempel, mit den Opfern, mit den Regeln und Vorschriften, dass die zu einem Ende gekommen sind in Jesus Christus. Dass jetzt was Besseres auf uns wartet. Dass wir jetzt in einer besseren Zeit leben dürfen, wo der Heilige Geist nicht manchen gegeben wird, sondern allen angeboten wird. Wo wir Tempel des Heiligen Geistes sein dürfen und nicht ein Gebäude. Wo es nicht darauf ankommt, ob eine Gemeinde ein Gebäude hat oder nicht. Sondern entscheidend ist, dass der lebendige Gott durch seinen Heiligen Geist auf dieser Welt gegenwärtig ist. Wir haben einen Schritt weiter gemacht. Und diese Schar der Zeugen, die uns umgibt, die erzählt uns davon, dass es wir jetzt besser haben. Ich bin bei der Vorbereitung von beiden Predigten immer wieder über das Leben von Corrie ten Boom gestoßen. Corrie ten Boom war eine Frau, die im Zweiten Weltkrieg schwer gelitten hat. Ich weiß nicht, wer Corrie ten Boom kennt. Als ich Kind war, ist dann irgendwann ihr Film erschienen, Die Zuflucht. Ihre Lebensgeschichte berührt mich immer wieder, nicht nur, weil ich auch Deutscher bin, oder? Ich bin ja Schweizer und Deutscher. Und ich immer wieder merke, wie meine Vorfahren eigentlich gescheitert sind. Und das ist ja kein abstraktes Thema. Meine beiden Opas haben im Krieg gekämpft, auch wenn ich nie mit ihnen drüber geredet habe. Aber da ist ja eine Verantwortung für dieses Volk. Ich weiß, dass ich nicht schuldig bin persönlich. Aber ich weiß, dass hinter dem Leid von Corrie ten Boom im Konzentrationslager Ravensbrück, sie war insgesamt 11 Monate im Gefängnis, dass da meine Vorfahren gesteckt haben. Und als wir in Belgien gelebt haben und in Holland auch mal Urlaub gemacht haben, seit meinem Studium sind wir da ab und zu, ja, sind wir dann auch mal in das Haus gegangen, wo Corrie ten Boom die Juden versteckt hat. Ich glaube, sie war 50 Jahre alt, als sie festgenommen wurde. Sie war ja die erste Uhrmacherin, weibliche Uhrmacherin, die hatten ja ein Uhrengeschäft. Familie war anerkannt und Holland war damals von den Deutschen besetzt. Und weil sie Juden versteckt haben, weil sie einer verraten hat, die Juden wurden nie gefunden, die in ihrem Versteck waren. Die wurden sicher in Sicherheit gebracht. Aber sie und ihre Familie wurde verfolgt. Kamen ins Konzentrationslager nach Ravensbrück. Im September sind sie reingekommen, im Dezember ist ihre Schwester dort gestorben. Nur wenige Monate. Ich habe gestern bei der Predigtvorbereitung mich ein bisschen drin verloren, im Internet mal danach zu suchen. Und es ist eigentlich erschreckend, Erschreckend, was man über diese weiblichen Wärterinnen im Konzentrationslager von Ravensbrück hört und lesen kann. Da gibt es so Dokumentationsprojekte, wenn euch das interessiert, kann ich euch das sagen. Kann ich euch auch helfen, die Seiten im Internet zu finden. Wie Frauen und Menschen dort behandelt wurden. Kurz nachdem sie dann freigekommen ist aus dem Konzentrationslager, wurde auch dort eine Gaskammer gebaut, aber vorher wurden auch Erschießungen durchgeführt und so. Und man weiß eigentlich, dass Corrie ten Boom nur durch einen Schreibfehler freigekommen ist. Und sie ist ja dann jahrelang durch die ganze Welt gereist und hat davon erzählt. Und ich habe auf YouTube ein Interview mit ihr gefunden, wo der Reporter sie fragt, wie hast du das nur geschafft? In dieser Hölle von Ravensbrück nicht die Hoffnung zu verlieren. Wie hast du es nur geschafft, dort nicht verrückt zu werden? Was hat dir geholfen? Dann sagt Corrie ten Boom, die Frage ist nicht was, sondern wer hat mir geholfen? Ohne Jesus wäre das nicht möglich gewesen. Und sie hat ja Wunder erlebt. Ich glaube, wenn ich es richtig weiß, hat sie zum Beispiel erlebt, dass sie in der Krankenstation gearbeitet hatte und so eine Vitaminflasche hatte und dass diese Vitaminflasche nie leer wurde. Obwohl sie immer Leute damit versorgt hat. Sie hat Wunder erlebt, dass sie zum Beispiel eine Bibel reinschmuggeln konnte. Dass sie bei der Eingangskontrolle, wo alle abgetastet wurden, dass die Frau vor ihr so ein Theater gemacht hat, Theater, nicht despektierlich, sondern dass sie geschrien hat und die Wärter, die alle abgetastet haben, haben sich um sie gekümmert. In dem Moment konnte sie einfach einen Schritt weitermachen und sie wurde nie abgetastet und konnte eine Bibel mit ins Konzentrationslager nehmen. Und sie sagt, nicht was hat mir geholfen, sondern wer. Und eine ihrer meist erzählten Geschichten ist, dass sie eines Tages, einen Vortrag in Deutschland gehalten hat. Sie hat es dann sogar geschafft, nach Deutschland zu kommen und in Deutschland zu evangelisieren. Und eines Tages spricht sie von ihrem Leben und von ihrer Lebensgeschichte und nach dem Vortrag kommt ein Mann auf sie zu, sagt, ich war Aufseher in Ravensbrück und ich habe inzwischen Jesus gefunden. Können Sie mir vergeben? Und da sagt Corrie ten Boom, das war ein Test. Das war happig. Da hatte ich die ganze Zeit von Vergebung geredet und dann stand auf einmal einer der da und hat mich gefragt, vergibst du mir? Und sie sagt, das war nicht einfach. Ich habe mechanisch kalt meine Hand in seine Hand gelegt, weil ich gewusst habe, ich muss ihm vergeben. Jesus will das. Und in dem Moment, wo ich ihm die Hand gebe, sagt sie, merke ich, wie ja, mich auch Kraft durchflutet, diesen Schritt zu gehen. Und dann sagt Corrie ten Boom im Reden über Vergebung, sagt sie, und es wäre so schön, wenn seitdem alles anders geworden wäre, aber ich muss das immer wieder üben. Immer wieder, wenn Menschen mich enttäuschen, sie hat auch danach Enttäuschungen und Verletzungen erlebt, natürlich in einer anderen Dimension. Aber sie spricht in ihren Büchern und Erzählungen davon, dass sie immer wieder lernen musste, zu vergeben. Die Barmherzigkeit, die sie selbst erfahren hat, hat sie barmherzig gemacht. Die Gnade und Liebe, die sie erfahren hat, die Jesus ihr geschenkt hat, hat sie fähig gemacht, anderen zu vergeben. Anderen, selbst Tätern, mit Liebe und Vergebung zu begegnen. Die Gnade hat ihr Leben verändert, diese Botschaft des Evangeliums. Hat sie nicht Opfer bleiben lassen? Hat sie nicht ständig in dieser Opferrolle? Sie war ja Opfer. Sie hätte ja sagen können, ich bin zu Unrecht verfolgt worden. Was will ich noch mit den Deutschen zu schaffen haben? Nein, sie hat sich sogar in der Lage versetzt, den Tätern gegenüber Jesu Liebe und Gnade zu zeigen. Und diese Wolke von Zeugen, zu denen ich jetzt einfach auch mal Corrie ten Boom zähle. Niemand auf dieser Liste war ja perfekt, oder? Wir wissen, David hat Ehebruch begangen. Mose hat jemanden erschlagen. Abraham hat seine Frau als seine Schwester ausgegeben. Niemand dieser Geschichten ist ein Held des Glaubens in dem Sinn, dass er ein makelloses Gewand vorzuweisen hätte. Aber diese Zeugen, sie sagen uns, es lohnt sich, auf Gott zu vertrauen. Und diese Zeugen, sie erzählen uns, euch geht's eigentlich besser, ihr habt einen besseren Bund. Und damit lenken sie unseren Blick wieder von sich weg und sagen, jetzt schau mal hin, schau auf Jesus. Sie weisen uns nochmal auf Jesus hin. Gott hat für unsere Zeit etwas vorgesehen, was besser ist als alles Frühere. Und deshalb können sie erst zusammen mit uns die Vollkommenheit erreichen. Das ist doch das Geheimnis dieses Kampf des Glaubens, dass wir erkennen, was wir in Jesus haben. Nicht, dass er damals groß war, im Alten Testament oder bei Paulus, oder dass er damals bei Corrie ten Boom, sondern dass ich heute jetzt mit dem lebendigen Gott in Beziehung leben darf. Und vielleicht stehen wir an anderen Punkten wie Corrie ten Boom oder Abraham. Vielleicht fordert uns Gott dazu auf, auch zu vergeben. Vielleicht unserem Vater zu vergeben oder unserer Mutter zu vergeben. Oder unseren Geschwistern zu vergeben. Vielleicht fordert uns Gott heraus, auch wie Corrie ten Boom, die Opferrolle bleiben zu lassen. Nicht den Schmerz zu leugnen. Nicht die Tat zu leugnen, aber Jesus in meinen Schmerz hineinzulassen und zu sagen, es tut so weh, aber ich will trotzdem mit dir gehen. Den Blick auf ihn richten, heißt ja, die Wirklichkeit Jesu, die Wirklichkeit seiner Kraft erleben. Die Wirklichkeit von Gnade und Vergebung für mein eigenes Leben zu erkennen. Das ist ja das Geheimnis vom Evangelium, von Vergebung. Dass es nicht nur uns reinigt, sondern auch uns in die Lage versetzt, anderen Menschen gegenüber gnädig zu sein. Weil Gott nicht gnadenlos mit mir ist, muss ich nicht gnadenlos mit anderen sein. Einen neuen Blick wagen auf Jesus. Zu ihm hinschauen und uns umschauen und dann wieder uns von dieser großen Schar anleiten zu lassen, worauf wir schauen. Wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Deshalb wollen auch wir, wie Läufer, bei einem Wettkampf mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wenn wir weitergehen, das lassen wir jetzt mal aus, das kommt dann in den nächsten Predigten, und unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Wenn ihr also in der Gefahr steht, müde zu werden, dann denkt an Jesus. Wie sehr wurde er von sündigen Menschen angefeindet und wie geduldig hat er alles ertragen. Wenn ihr euch das vor Augen haltet, werdet ihr nicht den Mut verlieren. Also erste Predigt war Hinschauen auf Jesus. Und der zweite heute Morgen war Umschauen. Umschauen lässt mich erkennen, was Gott im Leben anderer Menschen tut. Lässt mich nicht neidisch werden auf Corrie ten Boom, auf ihre Gotteserfahrungen oder auf die Gotteserfahrungen von anderen großen Glaubensmännern oder anderen Gemeinden oder anderen Kirchen. Sondern lässt mich erkennen, in dem, was an anderen Orten geschieht, ist der gleiche Gott am Wirken. Sie sind Zeugen, die mich ermutigen, sagen, halt fest an dem, was Gott dir zugesagt hat. Halt fest an seinem Versprechen, dass er bei dir ist. Halt fest an seinem Versprechen, dass du sein Werkzeug sein sollst. Halt fest an seinem Versprechen, dass die Kraft des Heiligen Geistes in dir lebt. Halt fest an seinem Versprechen, dass er dich verändert, dass der Heilige Geist aus dir einen geduldigen Menschen machen will, einen kraftvollen Menschen, einen weisen Menschen, einen liebevollen Menschen, einen friedfertigen Menschen. Es ist die Einladung, an Jesus dran zu bleiben und dieses Umschauen wieder führt zu Hinschauen. Denn wir erfahren von diesen Zeugen, du bist eigentlich Teil eines besseren Bundes. Jesus schenkt dir viel mehr. Seine Verheißungen sind viel größer, viel realer als das, was ich erleben durfte. Ich war am Anfang dieses großen Planes Gottes dabei. Und ich kann dir von damals sagen, er ist vertrauenswürdig. Aber das, was du jetzt erlebst, macht ihn erst recht vertrauenswürdig. Komm mit deiner Not. Komm mit deinen Sorgen. Komm mit deinen Zukunftsplänen. Komm mit deinen Fragen zu Jesus. Er ist die Quelle des Lebens. Er ist der, der bei uns ist. Ich möchte gern beten. Herr Jesus Christus, was mich immer wieder ermutigt, zu dir zu kommen, ist, dass ich merke, du bist nicht weltfremd. Du bist nah. Du erwartest von mir nicht, dass ich leugne, dass manches nicht gut läuft, dass ich beschönige, dass ich so tue, als ob, sondern du bist da. Und du forderst mich auf, uns auf, hinzuschauen auf dich. Und Herr Jesus, wie gut tut es, mal innezuhalten, aufzuhören, einfach nur um mich zu kreisen, mich mit meinem Versagen und mit meinen Vorsätzen und mit meinen Plänen und mit meinen Ressourcen und mit meinen Möglichkeiten und mit meiner Ehe zu beschäftigen, sondern all das mitzunehmen, zu dir hinzubringen, buchstäblich auf den Tisch zu bringen und vor dir auszubreiten. Und danke, dass wir uns ermutigt werden dürfen, wenn wir sehen, was du schon alles getan hast und was du auch tust. Danke, dass deine Vergebung, deine Liebe und Kraft uns nicht im Regen stehen lässt, sondern dass sie uns ermutigt und inspiriert, dass du mit deinem Heiligen Geist in uns wohnst und uns veränderst und dass wir zu dir kommen dürfen. Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Amen.